Über 6 Millionen Menschen sind in Spanien arbeitslos. Das ist eine Arbeitslosenquote von 27%. Und bei den Jugendlichen bis 25 liegt sie gar bei fast 60%. Diese Krise in Spanien dauert nun schon 5 Jahre. Eine Trendwende ist so schnell nicht in Sicht. Die Lage dramatisch. Wie kann das Land trotzdem funktionieren? Wie schlagen sich die Jungen durch? Und wo gibt es vielleicht doch einen Funken Hoffnung? Unser langjähriger Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind wird befragt von Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Der 1. Mai ist der Tag der grossen Proteste. In Spanien aber, Alexander Gschwind, gestern natürlich Demonstrationen, eher ruhig, nicht besonders gross. Haben sich die Spanier mit dieser Krise arrangiert?
Arrangiert ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Ich würde eher sagen, ein grosser Teil hat resigniert. Sie hat auch keinen Ausweg. Und dazu kommt, was den 1. Mai betrifft, dass halt auch die spanische Gewerkschaftsbewegung zusammen mit ihrer sozialdemokratischen Mutterpartei ein bisschen den Anschluss verloren hat an der Aktualität. Das haben wir ja auch können beobachten in anderen europäischen Ländern, sind überrollt worden, haben selber auch keine Rezepte zu bieten. Und kommt dazu, dass die vorletzte spanische Regierung von einem Sozialdemokrat geleitet worden ist, der ganz lang den Kopf ins Sand gesteckt hat vor dieser Krise und sie nicht hätte wollen wahrhaben, solange und vielleicht noch teilweise hat können das Steuer umrissen. Auch das ist noch wach im Bewusstsein der Leute.
Über die möglichen Rezepte und über die Proteste, die es gleich auch gibt, reden wir gerade noch. Wie zuerst, Alexander Gschwind, Sie sind ja regelmässig in Spanien. Wo sieht man denn die Arbeitslosigkeit? Ein Viertel der Bevölkerung ist arbeitslos.
Das sieht man eben auf den ersten Blick nicht so gut. Und das wird mir dann von Leuten, die Spanien einfach so gelegentlich besuchen, auch als Touristen immer entgegengehalten. Das äußert sich in den Wohn- und Aussenquartieren, in den Schlafstätten, in den Arbeitervierteln. Und man muss schon genauer anschauen, dass man mehr mitbekommt in den Stadtzentren. Es hat sehr viel geschlossene, zum Verkauf stehende Ladenlokale. Es hat viele Leute, die am helllichten Tag im arbeitsfähigen Alter rumstreunen oder sitzen, durch Läden flanieren, aber es fällt einem dann mal auf mit der Zeit, dass keiner von denen irgendeine Einkaufstasche bei sich hat. Die gehen dort rein, weil es im Sommer schön kühlt ist und im Winter geheizt. Und das sind solche Phänomene, an denen es sich zeigt und man sieht, wenn man die Gesichter anschaut, natürlich auch eine Haufen Verzweiflung oder Resignation, das schon.
Also der Alltag im Zentrum weitgehend normal, wie ist es dann aber eben außerhalb, wenn Sie sagen, dort sieht man vor allem die Situation, die schlechte wirtschaftliche Situation.
Dort sieht man, wie die Leute auch mit Groll rumlaufen, wie sie halt auch Suppe kochen, wie es immer mehr gibt, oder Rotkreuzläden bei denen anstehen. Es gibt immer wieder in den Wohnquartieren jetzt auch Demonstrationen gegen solche Sachen. Das äußert sich eben dort, wo das Unglück am spürbarsten ist, viel direkter. Und im Stadtzentrum ist das höchstens bei Grossdemonstrationen der Fall. Wenn der Verkehr zusammenbricht, dann wird man wieder darauf aufmerksam.
Aber die Rotkreuz Lebensmittelhilfe, also eben Suppenküche, das ist effektiv etwas, was es im Moment braucht, wo viele Leute darauf angewiesen sind.
Das ist schon so. Da bin ich selber auch immer wieder schockiert gewesen, wie immer wachsender Anteil der Leute auf so etwas muss zurückgreifen, sich aber auch schämt, versucht bis zum letzten Moment rauszustudeln. Der Spanier haltet, das ist eins der wenigen Klischee, was stimmt, sehr viel auf sein Äußeres und auf den Anschein. Und er hungert sogar vielleicht ein bisschen lieber noch, als dass er in einem dreckigen Hemd rumläuft. Das ist mir auch immer aufgefallen. Und man versucht immer noch, mantener el tipo, also den Schein zu wahren, das ist ein ganzes Grundverhalten bei vielen Spaniern.
Und die Familie ist wichtiger geworden. Also für die Jungen, dass sie zum Teil wieder in der Familie leben müssen, vielleicht sogar dorthin zurück, dass Grossfamilien auch wieder Auftrieb hat, das ist auch ein Element, das hilft, die Krise sozusagen ein bisschen abzufedern.
Ja, und es ist sogar sehr viel, junge Spanier haben, können gar nicht daran denken, auszuziehen daheim. Das Hotel Mama ist wieder ganz zentral geworden. Und da kann man dann schon sagen, das stimmt. Spanische Familien haben halt immer noch einen festeren Zusammenhalt, auch als Grossfamilie funktioniert. funktioniert. Man ist sehr solidarisch miteinander. Aber es gibt mittlerweile halt auch Familien, wo beide Generationen arbeitslos sind und mehrere Leute. Und dann wird auch das wahnsinnig schwierig. Man versucht sich dann mit Improvisationen über die Runde zu helfen. Aber es wird immer ein grösserer Anteil von Leuten eben ausgesteuert. Und dann gibt es Familien, wo niemand mehr verdient und alle am Tropf der Sozialversicherung hängen.
Jetzt ist ein ganz besonderer Aspekt oder ein besonders tragischer, schlimmer Aspekt von dieser Arbeitslosigkeit ist die Jugendarbeitslosigkeit. Wie sieht man denn die? Sieht man die auch irgendwie im Alltag von Spanien?
Das sieht man schon, dass einfach auch Leute im jungen Alter einfach rumhängen den ganzen Tag. Das sind auch die, die noch am meisten protestieren oder sich äußern und ihren Frust ablöhnen. Und es äußert sich aber dann auch angesichts vom massiven Ansturm auf fremde Sprachakademien, vor allem deutsche und englischsprachige. Das ist ein riesen Aufwand. Das ist eine Bombe, geschäftsmitzt in der Krise. Deutschunterricht oder Englisch. Weil immer mehr Spanier jetzt nach 5 Jahren Krise mittlerweile junge finden, wenn ich irgendwo im 30. Altersjahr noch arbeiten will, dann sicher nicht hier, also muss ich mich umorientieren, muss mir das zusätzliche Know-how aneignen, dass ich vielleicht noch in einem anderen Arbeit finde. Es ist auch so, dass das deutsche Wirtschafts- und Arbeitsministerium zusammen extra für Spanien Internetplattformen eröffnet haben, wo einem genau aufgezeigt wird, was man machen muss, was man mitbringen muss. Und dass Spanien mittlerweile für den deutschen Fachkräftemarkt ganz wichtig geworden ist. Weil es hat eben, Spanien hat in der letzten Generation seine beste ausgebildete Generation hervorgebracht. Das sind wirklich viele gute Leute, die aber null Aussicht haben, in den nächsten Jahren irgendeinen Job zu finden daheim.
Das heisst, die Auswanderung, Spanien ist wieder zum Auswanderungsland geworden, nachdem es ja im Boom, in dem Bauboom, ein Zuwanderungsland war.
Das ist so, ja. Aber es ist Auswanderung hat ein bisschen ihren Charakter geändert. Das Wandern heute sehr viel mehr gut und hochqualifizierte Spanier aus, pro Jahr, jetzt in den letzten 3 Jahren im Schnitt zwischen 50 und 70.000. Das heisst, es ist schon fast 250.000 junge Spanier verloren gegangen. In einem Drittweltland würde man einen Brain Drain, wie man dem so schön sagt, beklagen. Also das wird sich dann auch, das ist eine Hypothek auf die Zukunft, auch eine weitere. Das Land wäre jetzt im Stand mit viel qualifizierteren Leuten, als zum Beispiel zum Zeitpunkt, wo es zur Europäischen Gemeinschaft beitreten ist, heutige Union, kompetent zu werden, konkurrenzfähig, hat denen aber nichts zu bieten, lässt sie ziehen. Und ob denn die, wenn sie im Ausland Karriere gemacht haben, je wieder zurückkommen, da frage ich mich. Ich bin erst vor 2 Tagen mit alten ehemaligen Klassenkameraden von meinem Sohn zusammengesessen, die in den letzten Jahren in die Schweiz gekommen sind. Die denken nicht dran und die sehen auch nichts, wo könnt kommen, wo sie könnt veranlassen, wieder heimzugehen.
Das heisst, Spanien verliert eigentlich die Generation, die man mit viel Geld ausgebildet hat, die ist dran, wegen dieser Krise wieder zu verlieren, weil sie ins Ausland abwandert.
Das ist so. Spanien ist überhaupt erst nach dem Beitritt zur Europäischen Union also in so etwas wie Wohlstand eintreten und die Älteren von seiner Generation, von den 80er Jahren, haben ihre neuen Mittel wirklich massiv in ihren Nachwuchs gesteckt und gefunden, die sollen es besser haben, die sollen auch besser qualifiziert sein. Die kommen jetzt aus den Gymnasien, aus den Universitäten, Fachhochschulen raus und haben null Perspektive. Das ist Tragödie.
Die Arbeitslosigkeit ist der eine Teil, wie sich die Krise auswirkt. Wohnungsräumungen hat man auch immer wieder können lesen als Folge von dem Immobilienboom, wo eben so abrupt dann zu Ende gegangen ist. Die Wohnungsräumungen, finden die heute immer noch statt? Täglich? Wie ist das?
Die finden täglich in jedem spanischen Wohngebiet statt. Es sind ein grosses Drama. Es sind mehrere hunderttausend Leute, die unterdessen ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Und das Brutale ist eben dann auch noch das entsprechende Gesetz, das erst vor wenigen Monaten vom Straßburger Gerichtshof gerügt worden ist und jetzt geändert wird. Das besagt nämlich, auch wenn die Bank eine Wohnung gepfändet hat, weil die Hypotheken nicht mehr gezahlt worden sind, muss jemand bis zum letzten Euro die Hypothek zurückzahlen, wenn er keinen Job mehr hat, wenn er kein Dach mehr über dem Kopf hat. Das ist wahnsinnig brutal. Und das ist ein von den Punkten, wo sich im Moment flächendeckend die meisten und die heftigsten Proteste entzünden.
Ah, dass man den Leuten, die schon, wenn sie schon rausgefallen werden, dass dann nicht mindestens auch noch zahlen müssen.
Ja, man muss sich mal vorstellen, warum kann jemand seine Hypothek nicht mehr zahlen, weil er keinen Job mehr hat oder keine genügend zahlt mehr, weil sich mal sich übernommen hat mit dem Wohnungskauf, dann fliegt er raus, hat immer noch keine Arbeit und wird aber gezwungen und betrieben laufend von den Banken, wo denen selber zum Teil das Wasser am Hals steht, denn die viel zitierten spanischen Krisenbanken, das sind Hypothekarbanken, das sind die Lokal- und Regionalbanken in erster Linie, das sind nicht die grossen Geschäftsbanken wie Santander oder Bilbao Vizcaya, sondern das sind wie bei uns die Kantonalbanken oder die Sparkassen, wo die Hypotheken vergeben, und das sind Krisenbanken, die müssen selber schauen, dass sie Cash bekommen, und die sind gnadenlos bei der Umsetzung.
Das heisst, da versucht man politisch eine Lösung zu finden, aber das ist noch nicht so klar, wie die könnte aussehen.
Es ist eine Knieterei. Es regiert in Spanien eine strammrechte Partei, wo natürlich ihrerseits auch noch die Interessenvertreterin ist von der Geschäftswelt und von den Banken und von den Baufirmen. Und die gibt also nur so viel nach in dieser Gesetzesrevision, als sie unbedingt muss. Es ist ein Kampf um Millimeter. Und auch allen öffentlichen Druck hat bis jetzt nicht genutzt. Und die Verzweiflung ist mittlerweile so gross, dass es jetzt ganz, und das ist eine gefährliche Entwicklung, ganz direkte Demonstrationsattacken auf einzelne Repräsentanten von Banken oder politischen Gremien gibt, die dort eigentlich an der Schlüsselposition haben und quasi Geiselnahmen wegen dem. Und das kann schnell auch in physische Racheakt übergehen. Das ist ganz gefährlich. Das hat sich in den letzten Wochen massiv aufgehäuft. Das zeigt, wie gross die Verzweiflung und wie gross der Druck ist. Und vor allem auch die Wut darüber, dass das so zäh nur angegangen wird, so langsam und so mit viel Widerstand verpflichtet. Und immer die Leute, die das Schlamassel angerichtet haben, immer noch schliefen, während die kleinen Leute ausbaden müssen.
Da gibt es also doch eine Art von Protest, die aufkommt. Jetzt hat man aber sonst eigentlich immer den Eindruck gehabt, Spanien, ganz erstaunlich, erkennt eigentlich so eine Art Extremismus nicht. Auch auf der politischen, bei den politischen Parteien kein Extremismus. Das steht da im Widerspruch ein bisschen.
Es steht da in verschiedenen Widersprüchen. Das eine ist, ich habe schon gesagt, eine stramm rechte Partei, die wird immer noch beherrscht zu einem rechten Teil von Leuten, die eigentlich mental und ideologisch nie von der Franco-Diktatur Abschied genommen haben, oder die Kinder oder die Grosskinder sind von Leuten, die damals Einfluss hatten und immer noch so ticken. Das heisst, die jetzige Regierungspartei gibt rechtspopulistische Kräfte und auch, sagen zum Teil auch rechtsradikale Kräfte, immer noch eine Heimat ab. Und darum entstehen keine neuen Bewegungen in dieser Richtung, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es ja vor 2 Jahren sehr wohl eine massive Protestbewegung gegeben hat. Auf der Strasse sind Stadtzentren besetzt worden, wochenlang. Sind Hunderttausende von Leuten auf der Strasse gewesen.
Das sind die Indignados, die Empörten, die sich da gemeldet haben.
Genau. Und das ist ein paar Monate gegangen. Ein halbes Jahr später hat es in Spanien Gesamterneuerungswahlen gegeben, wo man hat können denken, jetzt werden die Denkzettel ausgestellt. Die sind zwar ausgestellt worden zuhanden vom Herrn Zapatero, sozialdemokratischer Regierungschef, der die Krise immer gleich geredet hat, aber weil alle die Indignados nicht an die Urne gegangen sind, ist der Schuss hinten raus. Es sind nämlich noch krisenresistentere und konservativere Kräfte an die Macht gekommen, die einfach auf ihre Art, wie das eben schon zu frankistischen Zeiten immer der Fall war, die Grossen lässt man laufen und die Kleinen müssen ausbaden. Und das ist eben jetzt wieder so. Die Indignados-Bewegung hat keinerlei Struktur entwickelt. Sie hat auch kein politisches Konzept können entwickeln. Sie besteht eigentlich heute nur noch als Internet- Mobilisierungsplattform, die dann sehr wohl, sehr schnell Massen von Leuten auf die Strasse bringen, aber sie hat kein Programm, sie hat keine Strukturen.
Also das so spontan, und Sie haben vorher gesagt, auch lokal, eben bei Hausräumungen zum Beispiel, dass es dort einen Protest gibt, aber im grossen Rahmen eigentlich die Krise sich politisch nicht niederschlägt oder entlädt. Ja. Gehen wir einen Schritt weiter, oder noch die andere Aspekt. In Griechenland zum Beispiel wird dann heftig auch über die EU geschimpft, über das Spardiktat. Spanien hat auch so ein Spardiktat. Aber dass man da gross auf die EU schimpft, ich habe nichts gehört, nichts gelesen oder kaum etwas.
Auf die EU schon und auf die Troika-Leute, die einem da kommen, sagen, wie es geht. Aber nur eigentlich in zweiter Instanz oder auf der zweiten Ebene. Das ist schon anders als in anderen südeuropäischen Ländern. Das ist ja bemerkenswert, denkt es mir. Man sucht den Fehler zuerst in den eigenen Reihen oder sagen wir bei den eigenen Politikern. Und seit die habe ich so weit gebracht, dass wir am Tropf von Brüssel und vom Währungsfonds gelandet sind.
Zeit, die deutsche Zeitung hat mal geschrieben, Spanien sei ein bisschen unter dem Schock der eigenen Verführbarkeit. Das heisst, man macht sich auch Gedanken darüber, dass man sich selber in so einem Boom hineingelebt hat, dass man selber auch alles auf Pump gelebt hat und sich auch fast ein bisschen schämt dafür.
Das glaube ich ist schon so. Also ich auch die jungen Leute, die Spanier, die ich mit ihnen, wie gesagt, vorgestern oben zusammen war, haben das so mir zu verstehen gehabt. Sie genieren sich ein bisschen, auch jetzt, wo sie wahrnehmen, wie ihr Land daherkommt von aussen. Und es ist halt auch so, die Leute haben das billige Geld von Anfang letzten Jahrzehnt sehr gern angenommen, haben sich überlöpft mit Wohnungskäufen und anderen Konsumgütern. Man hätte sie auch leicht können verführen, weil das eine alte und üble Tradition ist in Spanien. Man kauft eigentlich alles auf Pump. Ich bin zu Zeiten in Spanien als Korrespondent stationiert, wo es Spanien mehrheitlich gut gegangen ist in den ersten Jahren nach dem Beitritt zur Europäischen Union und habe mich immer gewundert, auf wie hohem Niveau die Leute leben, gemessen an dem, was sie nach meinem vielleicht nicht vollständigen Wissen verdient haben. Und wenn man dann aber durch ein spanisches Warenhaus geht, hört man auf sich zu wundern. Jedes Glätteisen ist in 6 oder 10 Raten angeschrieben. Und wenn man halt alles seit Jahren immer so postet, wo man sich eigentlich nicht leisten könnte, wächst einem das irgendwann einmal über den Kopf, spätestens dann, wenn dann auch die Zinsen für die Kredite noch anziehen.
Jetzt haben Sie, Alexander Gschwind, in den letzten 35 Jahren über Spanien berichtet. So schlimm wie die Krise, muss man sagen, ist eigentlich noch keine gewesen. Die geht jetzt schon 5 Jahre. Sehr lang.
Sie geht sehr lang und trotzdem hat das Land in dieser Zeit dazwischen so einen riesen Gump gemacht, dass ich nicht wage, die Tiefe von dieser Krise zu vergleichen mit der in den ersten Jahren nach der Diktatur, wo alles drunter und drüber ging, was den Leuten einfach generell viel schlechter gegangen ist, das Lebensniveau auch viel tiefer war als heute, immer noch, auch nach 5 Jahren Krise.
Das heisst, das Lebensniveau heute ist eben sehr viel höher, als es in früheren Jahren war.
Die Basis ist einfach, aus der man abstürzt, von diesen Boomjahren bis 2007, ist so viel höher, als sie 1975 bis 1978 war, bei der letzten vergleichbaren Krise, dass auch die tief fallen, nur die wenigsten noch tiefer fallen als damals.
Jetzt ist ja der Tourismus, kennen wir da, gehen viele Leute auf Spanien in die Ferien, der funktioniert noch einigermaßen. Gemüseanbau kennen wir auch, viel Gemüse kommt aus Spanien. Sind das dann so ein bisschen die Stützen, die noch helfen, dass es nicht noch schlimmer aussieht?
Das ist schon so, aber das sind alles eigentlich konjunkturabhängige Branchen. Wenn es im Übrigen Europa auch schlecht geht, dann spürt man das ganz schnell. Es ist zwar schon so, letztes Jahr hat der spanische Tourismus als erste Branche wieder anziehen, trotz der Krise auch im restlichen Südeuropa, wobei man sagen, die anderen Südeuropäer haben ja ihr eigenes Mittelmeer, die kommen nicht in Masse als Touristen nach Spanien. Und Deutschland der deutsche Motor hat brummt wie verrückt. Die Engländer haben auch immer noch ein Restchen Geld übrig gehabt, zum kommen. Und vor allem dort auch im spanischen Tourismus sich die Besucherströme massiv Richtung Asien umorientieren. Da wird ganz vieles kompensiert. Spanien ist letztes Jahr ein Rekordjahr gewesen im Tourismus, könnte dieses Jahr auch wieder werden. Es kommen immer noch weit mehr Leute nach Spanien pro Jahr, als das Land Einwohner hat.
Die Krise haben wir bis jetzt sehr stark wirtschaftlich angeschaut. Es ist auch eine wirtschaftliche Krise, aber nicht nur. Es ist auch eine politische. Der Staat ist zu gross, zu bürokratisch. Ich habe ein paar Zahlen zusammengetragen. 350 Parlamentsabgeordnete, 264 Senatoren, über 1000 Deputierte in den Regionen, fast 70'000 Stadträte und Dorfbürgermeister und viele davon mit Dienstwagen und Chauffeur. Da muss man sagen, das ist zu viel.
Das ist bei weitem zu viel. Und das wird auch immer wieder gesagt und thematisiert. Und trotzdem tut man sich unheimlich schwer mit der Verschlankung von diesen Strukturen. Das hat einerseits zu tun, dass die herrschende Schicht, die Oberschicht, die Regierungspartei stellt und man der Vetterli-Wirtschaft als liebgewonnene Sportart aus dem Frankismus bis heute weiterpflegt. Und dass man eben auch davor Angst hat, wenn man jetzt anfängt, die verschlanken, massenhaft ganze Heer von Beamten entlassen, würde das Arbeitslosenheer noch grösser. Und dann hat man die einfach an einen anderen Ausgabeposten vom Staat in der Sozialversicherung. Und das bringt einem nicht weiter. Das ist auch wie ein lieb gewordenes Argument. Und das Zweite ist halt, das Verhängnis ist halt, dass beim Übergang von der Diktatur zur Demokratie spanische Administration, Verwaltung auch eine Doppelstruktur bekommen hat, in dem neben einem ohnehin schon aufblosenden zentralen Staatsapparat noch 17 regionale Selbstverwaltungen entstanden sind, die sich ständig um Kompetenzen in der Hohe liegen und sich damit noch weiter aufblosen, um Sachen an sich zu rissen. Und da geht es einfach wirklich nicht vorwärts. Man macht es, wie das der Ideologie von der Regierungspartei vom Herrn Rajoy entspricht, nach bewährtem Manier. Man geht den Schwarz-Peter nach unten weiter, man tut den kleinen Beamten die Pensionen kürzen und die Löhnzulagen verweigern, aber man stellt sie nicht auf die Strasse, weil man sie dann eben nicht will, als Arbeitslose durchführt und weil auch die Arbeitslosenstatistik nach aussen jetzt schon eine schlecht genüge Falle macht.
Aber das heisst, in Griechenland hat es eine öffentliche Diskussion bis in die Schweiz gegeben, ob man dort den Staat abbauen muss, wie viel man den abbauen soll. In Italien hat es die Diskussion auch gegeben. In Spanien ist eigentlich die Situation gar nicht viel besser, aber die Diskussion viel kleiner. Die
Diskussion findet statt, aber sie hat keine Folgen, so würde ich sagen.
Kann man dann zusammenfassend sagen, die Spanier sehen die Krise, aber sie sehen sie eben nicht als Herausforderung, sondern eher so ein bisschen als einen Schicksalsschlag. Dafür würde ich auch sprechen, dass eben die Proteste sich auch in Grenzen halten.
Es ist schon viel Fatalismus rum. Ich habe ja mich auch immer müssen als Journalist ums Nachbarland Portugal kümmern, wo ja noch mehr im Ruf steht, eigentlich klischeemässig eine schicksalsergebene Nation zu sein. Aber der Portugies hat über Jahrhunderte müssen lernen, immer wieder sich selber zu metzgen und keinen stark genug und schon gar nicht finanziell stark genug Staat gehabt, der ihn irgendwie über Wasser gehalten hat. Portugal hat die Migration als Selbsthilfemassnahme, die Auswanderung, nie aufgehört. Und das ist auch heute noch so. Man geht halt vielleicht nicht mehr nach Europa, man geht zwar immer noch, man sieht es auf unseren Baustellen und die Kellner in unseren Beizen immer noch, Portugal ist immer noch die zweitstärkste Zuwanderernation in der Schweiz, aber man geht neuerdings vor allem massiv ins boomende Brasilien oder ins inzwischen steinreiche Ölland Angola und findet dort ab und sucht sie die auch viel aktiver in meiner Wahrnehmung, als das viele Spanier machen. Ja, vorher zwar gesagt, die jungen Akademiker, die merken das und die haben auch den Ehrgeiz. Aber Spanien ist noch nicht wirklich auf der Rückkehr zur Massenemigration der Not gehorcht, wie das Portugal bereits wieder ist.
Jetzt sagt ja die Regierung, die Spanische, dass im vierten Quartal von dem Jahr, also gegen Ende von dem Jahr, vielleicht schon wieder besser gehen könnte. Es gibt sogar Leute, die 2014, also schon im nächsten Jahr, sagen, ja, das geht dann markant wieder hoch in Spanien. Wagen Sie da eine Einschätzung?
Nein, das sage ich definitiv nicht mehr. Ich habe so viele Wechselbilder von der spanischen Wirtschaft mit angeschaut in den letzten 35 Jahren, dass ich gelernt habe, dass auch wenn man es nur noch abends schwarz sieht, 18 Monate später wieder ganz sonnig aussehen kann und umgekehrt, es kann aber auch sich hinziehen. Und vor allem bin ich extrem vorsichtig geworden gegenüber sonnigen offiziellen Verlautbarungen, so Durchhalteparolen, die jetzt auch der Herr Rajoy wieder durchgibt. Auch eigentlich als Rückmeldung nach Brüssel, zum sagen, ja, wir schaffen das selber, brauchen keine Hilfe und so weiter. Aber im Moment wüsste ich nicht, wo da sehr schnell sollte nachhaltige Erholung herkommen. Aber wie gesagt, ich lasse mich nicht bei dem behaften.
Und was würden Sie zum Schluss dem Land Spanien wünschen?
Ich würde schon wünschen, dass es, und das hat es eigentlich als Demokratie in der Hand, endlich einmal kompetente Führungskräfte an seiner Spitze findet und dass man die Leute sich auch auf das konzentrieren und nicht einfach aus Frust daheim bleiben mit Indignados, weil das ist eine gefährliche Entwicklung. Wenn es Faustrecht davon überhand nehmen, wie wir jetzt vorher erwähnt haben, bei den Räumungen und so weiter. Oder wenn die politische Abstinenz weiter um sich greift, ist das verheerend für ein Land, wo ja nur gerade jetzt anfangen eben 35 Jahre demokratische Kultur kennt, die in vielen Bereichen nicht so gefestigt ist, wie das bei uns in Mitteleuropa der Fall war.
Alexander Schwind, danke für das Gespräch.
Er weiss unglaublich viel, unseren Iberi-Korrespondent Alexander Geschwind, wo Sie jetzt hier im Tagesgespräch gerade mit dem Ursi Christ gehört haben. Und zwar weiss er so viel, weil er das seit fast 35 Jahren macht und nicht irgendwie, sondern mit ganz viel Leidenschaft. Und jetzt geht er in Pension. Lieber Alex, schau zum Rüberen aus dem Nachbarstudio. Herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Wenn Sie das Gespräch mit dem Alexander Geschwind noch mal hören wollen, srf.ch/rendezvous im Internet oder fürs Handy die App Radio SRF.